Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder und alle dazwischen und außerhalb, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das haben wir gerade im apostolischen Glaubensbekenntnis gesagt. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das kommt einem vielleicht ein bisschen komisch vor, aber ich denke, hier so in der Gruppe unter Gleichverrückten, da geht das so, da kann man das mal so sagen, da geht das über die Lippen. Oder doch nicht? Wie geht es dir, die du oder der du das gerade so gesagt hast? Wie geht es dir, wenn du diese Tradition vielleicht nicht kennst, nicht so oft im Gottesdienst warst oder bist? Kannst du damit was anfangen? Kannst du das ernsthaft mitsprechen? Ihr Lieben, zur Vorbereitung auf diesen Sonntag war ich im Humboldt-Forum in der Ausstellung Unendlich – Leben mit dem Tod. Die Ausstellung ist sehr spannend, sehr zu empfehlen. Allerdings arbeitet sie nur mit ganz wenigen Objekten. Vielmehr ist sie multimedial. Es gibt einen Einstiegsfilm und dann einen Raum, in dem viele Menschen über den Tod und was danach kommen könnte, berichten. Eine evangelische Pfarrerin ist dabei aus unserer Nachbargemeinde in Samariter. Es ist eine Kantorin aus einer Synagoge dabei und viele Vertreter anderer Glaubensrichtungen. Und alle reden vom Sterben und den Vorstellungen, die damit verbunden sind, und den Vorstellungen davon, was danach kommt. Und einer ist auch dabei, Mark Benecke. Manche von euch kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen, andere vielleicht von Radio 1. Er ist der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Und er sagt, das Sterben beginnt eigentlich ab dem Zeitpunkt, an dem die abbauenden Prozesse im Körper überwiegen gegenüber den aufbauenden Prozessen. Wann meint ihr, wann das ist? 27?
Mitte 30?
Andere Schätzung? 50. Zwischen 25 und 30 liegt dieser Zeitpunkt, wann die abbauenden Prozesse im Körper anfangen zu überwiegen, den aufbauenden gegenüber. Also ab dieser Zeit sind die meisten von uns schon mit dem Sterben beschäftigt. Manche von uns sogar schon länger, als sie vorher mit dem anderen beschäftigt waren. Also rein biologisch natürlich nur, ne? Nur biologisch. Mark Benecke sagt, nach dem Tod kommt nichts mehr. Zack, bumm, aus die Maus, Schluss. Außer, dass wir die Materie, die wir uns geliehen haben, wieder der Natur zurückgeben. Darum ist er ein großer Verfechter der Erdbestattung. Man geht aus diesem Raum weiter in einen Raum, in dem lauter Liegen sind. Da kann man sich drauflegen, die sollen so ein bisschen das Totenbett symbolisieren. Und da kann man den Kopfhörer aufsetzen, dann bekommt man Fragen gestellt. Hast du Angst vor dem Sterben? Hast du Angst vor dem Tod? Und man kann mit Ja oder Nein antworten und ein kleines Computerprogramm dahinter erkennt, was man gesagt hat. Und das wird dann statistisch ausgewertet und ist nachher auf Bildschirmen zu sehen, wie denn so die Besucher der Ausstellung, die Besucherinnen der Ausstellung sich diesen Fragen gestellt haben. Und bei diesen beiden Fragen mit dem Sterben und dem Angst vor dem Tod, da fällt es ja vielleicht noch leicht zu antworten mit Ja oder Nein. Aber dann geht es weiter. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Und wie es bei mir ist, wollte ich sagen, ja, aber der Sprachcomputer verstand nur das Ja und machte weiter. Glaubst du an ein Jenseits? Glaubst du dort Menschen, die du kennst, wiederzutreffen? Glaubst du an ein ewiges Leben? Alles Fragen, die mir schwerfallen, mit einem einfachen Ja oder Nein zu beantworten. Und da auf dieser Liege, ich ganz allein, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Auferstehung der Toten? Ihr Lieben, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Was heißt das? Der Glaube an die Auferstehung der Toten ist kein rein christliches Thema, kein Alleinstellungsmerkmal. Schon die Azteken glaubten zum Beispiel, dass ihre Krieger, nachdem sie auf dem Schlachtfeld starben, nach dem Tod wieder auferstünden und die Sonne begleiten würden. Vom Morgen bis zum Mittag. Und nachdem sie das eine Weile gemacht hätten, würden sie als Schmetterlinge und Vögel wiedergeboren werden und den Nektar der Blumen zu trinken bekommen. Einige Kulturen entwickelten verschiedene Techniken, um die Körper der Toten zu erhalten, weil man überzeugt war, dass man die noch brauchen kann nach dem Tod. Denk nur an die Pharaonen und wie die mumifiziert würden. Wird denn dann wieder Fleisch um unsere Knochen wachsen? Werden wir denn leiblich wieder auferstehen? So wie in einigen alten Gemälden dargestellt? Diese Vorstellung ist übrigens der Grund, warum es diese Gebeinhäuser immer noch gibt. Auch zu diesem Thema kann ich nur einen Museumsbesuch empfehlen. Ich empfehle den Besuch der Nikolaikirche. Die ist ja mittlerweile ein Museum. Und dort gibt es ein unfreiwilliges Exponat zum Thema leibliche Wiederauferstehung mit alten Knochen. Rund um eine der tragenden Säulen dieser Kirche wurde nämlich ein Friedhof ausgegraben. Und da zeigt sich, dass eine der Säulen mitten auf einem Skelett draufsteht. Und nun stellt euch das mal vor. Der jüngste Tag erscheint, die Posaune erschallt und alle stehen wieder auf. Und der arme Kerl da unter der Säule, festgeklemmt. Dieses wieder ins Fleisch kommen heißt übrigens Reinkarnation. Carne ist das Fleisch, das kennen wir von Chili con Carne und vom Karneval. Re heißt wieder und in heißt also in. Also wieder ins Fleisch kommen, Reinkarnation. Und auch das ist eine weit verbreitete Vorstellung in vielen Kulturen, vor allem die im ferneren Osten. Hier wird man nach dem Tode wiedergeboren und zwar ganz nach dem, wie man denn so sein bisheriges Leben gelebt hat. Bei gutem Leben mit gutem Karma als Mensch oder als Kuh, bei schlechtem Leben und schlechtem Karma als Fliege oder Vogel. Und auch wenn viele Menschen hierzulande diese Vorstellung tröstlich finden, in den Ursprungsreligionen ist diese Art der Wiedergeburt eine Strafe. Denn Ziel eines jeden Lebens sollte es sein, nicht wiedergeboren zu werden, sondern in das Nirvana eingehen zu können. Die Auflösung von allem. Glaube ich also an eine Auferstehung? Ich sage ja. Werden wir dann einen Körper haben? Ich sage ein entschiedenes vielleicht. Werden wir Teile unseres Körpers brauchen? Ich hoffe nicht. Es ist für uns Menschen schwer vorstellbar, ohne Körper zu leben. Darum all diese Vorstellung von den körperlichen Dingen. Ich glaube an die Auferstehung, aber ob das körperlich sein wird, da bin ich mir äußerst unsicher. Das ist wie bei den beiden Zwillingen im Mutterleib. Können die sich denn ein Leben ohne Nabelschnur vorstellen? Ein Leben ohne Plazenta? Ich glaube an die Auferstehung und das ewige Leben. Ewiges Leben. Liebe Schwestern und Brüder und alle dazwischen und außerhalb, als ich irgendwann anfing, Englisch zu verstehen, stolperte ich über dieses Lied. Who Wants to Live Forever von Queen. Brian May hat es geschrieben. Er und der berühmte Queen-Frontman Freddie Mercury sangen also mit bombastischem Sound. Das Original hat nicht nur so eine Schrabbelgitarre, sondern Rockband und Orchester. Wer will für immer leben? Und ich habe mich gefragt, warum ist das kein Kirchenlied? In meiner lutherischen Heimatgemeinde sangen wir aus diesem Buch da. Ich konnte ziemlich bald ziemlich gut Fraktur lesen. Ich hatte nur den Refrain übersetzt. Dieses Who wants to live forever? Wer will denn für immer leben? Und ich dachte, das ist doch unsere Frage. Wer, wenn nicht wir als Kirche, müsste die vor sich hertragen? Wer sollte sich das auf die Fahnen schreiben, wenn nicht wir? Who wants to live forever? Wir sollten diese Frage den Menschen entgegenschleudern, denn wir wissen die Antwort. Heute kann ich ein kleines bisschen besser Englisch als damals. Außerdem kenne ich die Geschichte des Songs. Brian May schrieb ihn als Soundtrack für den Film Highlander. In diesem Film geht es um Unsterbliche, die auf der Erde leben. Und einer von ihnen, eben jener Highlander, verliebt sich, unsterblich wie er ist, unsterblich in eine Sterbliche. Wie die Geschichte weitergeht, ist klar. Sie wird alt, er bleibt jung. Sie wird gebrechlich, er bleibt fit. Sie stirbt, er bleibt zurück. Unsterblich verliebt, für immer. Unendlich traurig, für immer. Wer will da schon für immer leben, wenn die Liebe stirbt? Wer wagt es für immer zu lieben, wenn die Liebe stirbt? Natürlich küssen sich Verliebte und sagen, für immer. Die Kirche war und ist da schon ein bisschen realistischer. Da heißt es in der Eheschließung, bis dass der Tod euch scheide. Mittlerweile verstehe ich, warum in unserem Gesangbuch auf der Seite 1400 beim Autorenverzeichnis May Brian nicht aufgeführt wird. Ihr Lieben, dass dieses ewige Leben kein rein zeitliches, unendliches Leben ist, das ist, glaube ich, klar. Aber was ist es denn dann, dieses ewige Leben? Ja, und nun geht es los mit der Hölle und dem Himmel, mit den ewigen Strafen und dem ewigen Leben. Und dann fange ich an, schön über die Hölle zu erzählen, damit ihr alle Angst bekommt, wie schrecklich das alles ist. Und dann werdet ihr alle umkehren und... Nö, heute mal nicht. Nächstes Mal wieder. Nicht, weil ich der Überzeugung bin, dass es Himmel und Hölle gar nicht gäbe. Ich bin nur der Überzeugung, dass alles, was wir davon zu wissen glauben, nicht mal ansatzweise dem entspricht, was da kommen wird. Weder im Guten noch im Schlechten. Die Johannes-Offenbarung beschreibt eine Vision dessen, was da kommt. Aber Johannes sah mit den Augen von Menschen von vor 2000 Jahren und mit Menschenaugen, was da kommen würde. Er kann nur menschliche Sichtweisen beschreiben. Was können die Zwillinge über das Leben außerhalb des Mutterleibes wissen? Erklär mal einem Ungeborenen, wie das ist, nachts barfuß auf Lego zu treten. Erklär mal einem Ungeborenen, wie das ist, mit dem kleinen Zeh an dem Stein hängen zu bleiben beim Rennen. Erklär mal einem Ungeborenen, wie das ist, tief einzuatmen und dann aus voller Kehle mitzusingen. Erklär mal einem Ungeborenen, wie das ist, einen Kuchen zu backen und heimlich vom Teig zu naschen. Und dann dieser Geruch, der sich in der ganzen Wohnung ausbreitet, bis dann diese Rauchschwaden kommen und alles vorbei ist. Erklär mal jemanden, der die Welt noch nicht gesehen hat, wie das ist, im Herbst durch die Blätter zu rascheln. Wir haben keine Vorstellung davon, was kommen wird. Und alle Vorstellungen, die wir davon haben, sind... Kannst du vergessen. Wir haben keine Vorstellung davon, was kommen wird. Weder im Guten noch im Bösen. Hier allerdings unterscheidet sich das Bild von den Zwillingen im Mutterleib, von dem, was wir so glauben. Denn die beiden Zwillinge, ob sie nun an ein Leben nach der Geburt glauben oder nicht, sie werden, so alles gut geht, beide auf die Welt kommen. Sie werden beide ein Leben nach der Geburt haben. Aber stell dir mal vor, ob sie dieses Leben hätten oder nicht, würde davon abhängen, wie sie im Mutterleib leben. Das unterscheidet uns von den Zwillingen. Der christliche Glaube sagt ganz eindeutig, wie unser Leben auf der anderen Seite aussehen wird, ist abhängig vom Hier und Jetzt. Und es fragte ihn ein Oberer und sprach, guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten, von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, dann fehlt dir noch eins. Verkaufe alles, was du hast und gibst den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Und als er das hörte, da wurde er sehr traurig, denn er war reich. Da aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, das hörten, wie kann dann überhaupt jemand selig werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Bitte? Was ist das denn jetzt für eine Nummer? Jetzt erst kommt der mit dem Predigtext. Guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Da beginnt das Missverständnis. Jesus als der gute Meister. Jesus sagt damit nicht, dass er nicht gut sei. Er stellt nur klar, dass der ihn fragt, sich nochmal bewusst werden sollte, was er da wen fragt. Nur Gott ist gut. Das bedeutet, wenn du Jesus als gut ansprichst, dann sprichst du ihm zu, Gott zu sein. Wenn das aber so ist, dann stellst du ihm die falsche Frage. Klingt etwas verwirrend, ist es auch. Wir kommen nachher darauf zurück. Jesus spielt die Frage aber weiter. und er gibt eine Antwort darauf, was Gott sagt. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und der Fragende, er ist enttäuscht, nichts Neues, das kennt er alles schon. Das macht er alles schon. Schon seit seiner Jugend. Man erwartet, dass Jesus jetzt sagt, na gut, toll, mach weiter so, alles Tofte, wir sehen uns dann im Reich Gottes. Macht er aber nicht. Er bleibt der Frage auf der Spur, der falschen Frage. Es fehlt dir noch eins, sagt er. Verkauf alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Alles verkaufen und den Armen geben? Echt jetzt? Das wird der Mann sich gedacht haben. Gehen wir mal einen halben Schritt zurück. Angenommen, der Mann hätte auch das getan. Hätte darauf geantwortet, ja, habe ich schon, deswegen bin ich ja hier. Was meint ihr, wäre die Antwort von Jesus gewesen? Ich denke, Jesus hätte das Nächste gefordert, wie auch immer das ausgesehen hätte. Denn immer noch ist es die Antwort auf eine falsche Frage. Guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Die ehrliche Antwort von Jesus auf diese Frage wäre, egal was du tust, du wirst das ewige Leben niemals bekommen. Denn eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass du in das Reich Gottes kommst. Ja, Jesus spricht hier explizit von jemandem, der reich ist. Aber ich glaube, das gilt für einen jeden von uns und eine jede von uns. Und zwar beides. Sowohl, dass wir reich sind, als auch, dass wir ähnliche Chancen haben, ins Himmelreich zu kommen, wie ein Kamel durch ein Nadelöhr. Kleiner Exkurs, es wurde immer wieder versucht, dieses Gleichnis zu entschärfen. Mal wurde angeführt, dass Nadelöhr sei eine kleine Tür in einem der Tore von Jerusalem, durch die ein Kamel ganz knapp durchkäme, aber nur ohne Gepäck und auf den Knien. Es gibt keinerlei Nachweis für eine Tür dieses Namens in der Stadtmauer Jerusalems. Und wiederum andere sagen, ich habe es vorhin schon den Kindern erzählt, dass es mit dem Seil zusammenhängt. Es gibt zwei aramäische Worte, die sich sehr ähnlich sind. Das eine für Kamel, das andere für Schiffstau. Und dass Jesus vermutlich von einem Schiffstau geredet habe und nicht von einem Kamel. Ich denke, vielleicht hatte Jesus ja gefallen an dem Wortwitz, ein Kamel statt eines Schiffstaus durch ein Nadelöhr zu schicken. Aber zurück zum Text. Es geht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Reich Gottes. Ja, wir sind beides. Reich und chancenlos wie ein Kamel vorm Nadelöhr. Liebe Schwestern und Brüder und alle dazwischen und außerhalb, ich habe sogar noch schlechtere Chancen als der Mann, der da zu Jesus kommt und fragt. Denn ich habe die Gebote Gottes nicht gehalten. Ich war während meiner Jugend respektlos meinen Eltern gegenüber. Ich habe anderen Frauen hinterhergeschaut, ich habe gelogen, ich fresse die Chipstüten leer und sage nachher, ich war es nicht. Klingt jetzt alles lächerlich, aber ich habe noch mehr getan und tue es immer noch. Ich lebe in einer Gesellschaft, deren Wohlstand auf Ausbeutung beruht. Ich bin Nutznießer von Kolonialzeit, Krieg und Gewalt, aber ich kann doch gar nichts dafür. Richtig. Aber wenn du am Tisch sitzt und der neben dir den Ketchup über dir verteilt, sind deine Klamotten trotzdem dreckig. Das war's dann mit meiner weißen Weste. Und mit deiner sicherlich auch. Jesus sagt, es gibt zwei Möglichkeiten, zu Gott zu kommen. Die eine ist, seine Gebote, und zwar alle und immer zu halten. Problem daran, dieses immer schließt die gesamte Vergangenheit mit ein. Ich stelle mir das so vor. Es gibt einen Hauptweg, einen Lebensweg, der von Gott wegführt. Er führt von der Geburt bis zum Tod. Und es gibt einen schmalen Trampelpfad zu ihm hin. Und der biegt direkt nach der Geburt ab. Er führt durch Höhlen, durch die nur ein Säugling krabbeln kann. Diesen Weg müsstest du also sofort nach deiner Geburt entdecken und konsequent begehen, sonst hast du jede Chance vertan. Ganz ehrlich, niemand kann von sich behaupten, diesen Weg zu beschreiten. Und was ist dann der zweite Weg? Der zweite führt durchs Nadelöhr, egal ob Kamel oder Mensch. Die Jünger sind bestürzt. Wer kann denn dann überhaupt selig werden, fragen sie. Und es ist eine rhetorische Frage, denn sie wissen die Antwort. Niemand kann selig werden, niemand. Ich gehe in die Hölle, du gehst in die Hölle, wir alle gehen in die Hölle. Das ist die Antwort auf die Frage, die der Mann da stellt. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und nun? Warum sitzen wir hier? Warum erzähle ich euch das? Ich denke, wir sollten rausgehen, versuchen, so viel wie möglich Gutes in diesem Leben noch zu erleben, wenn dann sowieso dieser ganze Scheiß kommt. Ich stelle immer noch die falsche Frage. Jesus ist nicht der gute Meister, denn nur Gott ist gut. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg, nach dem ich mich ausrichten muss. Ich muss auf dem Weg in die richtige Richtung laufen und ich muss dem Weg folgen. Denn wenn ich abweiche, dann falle ich rechts oder links in den Graben. Jesus ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, ich habe nichts zu bieten. Ich komme mit leeren Taschen, schlimmer noch, ich komme mit riesigem Gepäck, das mich in die Hölle schicken wird. Ich habe nicht den Hauch einer Chance. Doch, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Mitten im Nadelöhr steht das Kreuz. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, damit ist dieses ewige Leben gemeint. Das Leben einer neuen Qualität. Das Leben, das schon jetzt und hier anfängt. Who waits forever, anyway? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.